Super. Die Bohne hat ja eigentlich schon meine Predigt so im Kurzen zusammengefasst, was ich ganz super finde. Ich habe schon vieles gehört heute, was ich euch wirklich weitergeben will. Natürlich, wenn man so eine Chance hat, einmal zu kommen und zu erzählen, es gibt so viel, was man sagen könnte, so viel, was man erzählen könnte. Und ich bin froh, dass ich heute, werde mich sehr bemühen, in der Zeit zu bleiben und nicht einfach nicht so begeistert werde, dann rede ich. Ich habe den Herrn einfach gefragt, Herr, was kann ich Ihnen weitergeben? Und ich weiß das ja schon länger ein bisschen, dass ich bei euch sein werde heute. Ich habe gesagt, Herr, was kann ich Ihnen weitergeben? Das ist eh schon eine Gemeinde, die so viel tut und hinausgeht und so weiter. Und ich habe wirklich einen Eindruck gehabt von Herrn, dass euch zu sagen, dass ihr alle berufen seid, jeder Einzelne von euch. Weil immer, wenn ich diese Sachen zeige und erzähle, jeder denkt sich, boah, was die macht, ja. Die ist ganz alleine hingegangen, was der alles macht. Und ich will diesen Mythos einfach euch zersprengen. Das, was ich mache, kann jeder Einzelne von euch auch machen. Ich mache nichts Besonderes, ich mache nichts, was man, der Herr kann alles machen, oder? Nichts ist unmöglich für Gott. Und wenn Gott das mit mir machen kann, kann er es mit jedem Einzelnen von euch machen. Und jetzt stellt euch vor, wenn ihr alle, oder wenn nur die Hälfte von euch rausgehen würdet, machen, was ich mache, was wir da machen könnten. Wäre die Welt vielleicht schon evangelisiert, wenn die Christen rausgehen würden, oder? Oder wenn nur 10 von euch rausgehen würden. Oder nur wenn die Bohnen nach Mali kommen. Oder sonst. Medizinisch ist wirklich, das ist eins meiner, ich kann zwar vieles, aber medizinisch bin ich eine Null und die Kinder haben jede Menge Probleme. Also wir brauchen auf jeden Fall medizinische Versorgung. Ihr seid alle, jeder Einzelne von euch ist berufen. Jeder Einzelne ist vom Beruf. Ist berufen und wenn ihr die Bibel lest, dann wisst ihr das. Und ich weiß, dass ihr das auch wisst. Dass Gott euch auserwählt hat. Vor der Erschaffung der Welt hat Gott euch schon auserwählt. Wisst ihr das? Und er hat von Anfang an gewusst, was er mit euch machen wird und machen kann. Darf ich das am Pult legen? Ich hoffe, mein Deutsch hält schon ganz gut, oder? Wenn ich mal was nicht so schön Deutsch sage, müsst ihr mir vergeben. Ich predige immer in Französisch, in Mali, mit Bambara-Übersetzung. Sonst eher auf Englisch, aber auf Deutsch ist heute das zweite Mal. Aber ich kann auch Deutsch, das ist doch meine Muttersprache. Wie gesagt, ihr seid alle auserwählt. Gott hat euch erwählt. Vor der Erschaffung der Welt hat Gott gesagt, die Bohne zum Beispiel, die Bohne, die werde ich machen. Und Gott hat sie dann selbst geschaffen und wunderbar gemacht und hat sie wunderschön, hat er mit viel Liebe und jede Kleinstarbeit, also als Medizinstudentin weiß sie das ganz genau, wie unglaublich unser Körper ist und wir sind nicht nur Körper, Geist, Seele. Aber Gott hat uns, jeden Einzelnen von euch hat eine Aufgabe. Er hat eine Aufgabe für jeden Einzelnen. Und das ist eine große Aufgabe. Wir denken immer, okay, Gott, diese Schachtel bis dahin, aber nicht weiter. Und wir limitieren Gott, denke ich, so. Statt dass wir sagen, okay, Gott ist allmächtig. Glaubt ihr nicht, dass Gott alles mit euch machen kann? Liegt es an Gott oder liegt es an euch, wenn sein Wille nicht geschieht? Keine Antwort. Gott hat euch wunderbar gemacht in seinem Ebenbild. Ich lese gerade so ein Buch, das ist recht interessant, so über den Fall Luzifers als Roman. Ist recht interessant zu sehen, wie Luzifer eben einfach eifersüchtig ist auf die Schöpfung des Menschen. Gott hat uns im Ebenbild Gottes erschaffen. Die Engel sind nämlich nicht im Ebenbild Gottes erschaffen, aber wir sind im Ebenbild Gottes erschaffen. Wunderbar erschaffen. Und was sagt uns Gott? Ja, wir leben in einer gefallenen Welt, aber er wird uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit immer mehr wie Jesus machen. Also, dass wir immer mehr so sind wie Jesus. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert er uns jeden Tag. Das ist zumindest sein Ziel. Wenn das nicht funktioniert, woran liegt es? Dann ist dann das Wort Gottes nicht richtig? Oder ist ein anderes Problem? Ich denke, wir können dem Wort Gottes vertrauen. Er hat uns erwählt, auserwählt, ich habe da ein paar Verse rausgeschrieben. Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und er hat uns auserwählt. Wir sind ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk, das Gott gehört. Dazu sind wir auserwählt. Und er hat dann gesagt, er hat eine Zukunft, eine Hoffnung für jeden Einzelnen von euch. Vielleicht gibt es einige von euch, denen geht es nicht so gut, vielleicht von der Vergangenheit her. Gott sagt, es gibt Hoffnung für dich. Ich habe eine Zukunft für dich. Egal wie hoffnungslos es scheint, Gott hat eine Zukunft für jeden Einzelnen von euch. Und mir war das wirklich wichtig heute, auch ein bisschen von meiner Vergangenheit zu erzählen, weil die Frage kommt immer, wie kommst du von dort, Österreich, hierhin nach Mali? Und ich sag's euch, ich habe es am Herzen, ein Buch zu schreiben. Ich hoffe, dass ich das mal machen kann. Und ich möchte das wirklich weiter sagen. Wenn Gott mich verwenden kann, wo ich vorher war, jeder Einzelne von euch, er kann dasselbe machen. Und es liegt nur an euch. Es liegt nur an euch. Ihr seid berufen. Erstens seid berufen zu tun, was Jesus tut. Ihr alle kennt den Missionsbefehl. Wie geht der? Was seid ihr berufen zu tun? Ja, ich habe gewusst, in der Gemeinde wisst ihr das alle. Seid hinauszugehen, das Evangelium zu predigen, die gute Nachricht zu verkünden. Was seid ihr noch berufen zu tun, wenn ihr hinausgeht? Ja, zu taufen, zu lehren, Jünger machen, was noch? Sehr gut, zu heilen, was noch? Dämonen austreiben, ja. Braucht man hier wie dort. Wir sind berufen zu tun, was Jesus getan hat. Im Ganzen, wenn man es zusammenfasst, ist wirklich alles, was Jesus getan hat. Ja, wolltest du noch was sagen? Ja, lehren, würde ich sagen. Wir sind einfach zu tun, Jesus hat gesagt, was ich gemacht habe, macht ihr auch. Und noch mehr. Und Jesus hat seinen Jüngern gesandt und dann hat er uns alle gesandt. Und wir kennen alle sehr gute Stelle, Matthäus 28. Ich weiß nicht, wie gut ihr kennt die Stelle in Markus 16, ist auch ein Missionsbefehl. Kennst du das? Da sind noch ein paar mehr Sachen drinnen. Ich möchte euch jetzt einmal zeigen, was wir in Mali gemacht haben vor 2 Wochen. Wir haben vor 2 Wochen eine Evangelisationswoche gemacht in Mali. Da waren sogar Bilder jetzt schon dabei. Und zwar haben wir eine Woche lang jeden Abend so Diskussionsabende gehabt über heiße Themen in Mali, so wie AIDS und Sexualität und so weiter. Und tagsüber sind wir hinausgegangen. Und jeden Mittwoch haben wir das Kinderprogramm. Und ich bin der Meinung, der Heilige Geist wirkt den Kindern genauso wie den Erwachsenen, weil die Kinder haben noch mehr Glauben teilweise, als die Erwachsenen haben. Und wir wollten einfach diese Kinder ihnen zeigen, okay, wie gehen wir jetzt hinaus evangelisieren? Und da haben wir diesen Vers genommen und haben ihnen beigebracht, wie man diese Dinge macht. Und sie müssen jede Woche einen Bibelvers auswendig lernen. Und da haben wir den Markus 16 Bibelvers genommen, wo steht: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Und dann gibt's 5 Zeichen, und ihr habt es ein paar davon schon gesagt. 5 Zeichen, denen folgen werden, die glauben. Das haben wir ihnen jetzt beigebracht. Erster Zeichen: Wir werden Dämonen austreiben. Zweite Zeichen: Wir werden in neuen Sprachen sprechen. Wir haben einen ganzen Tag nur über das gesprochen. Dritte Zeichen: Wir werden Schlangen aufheben und sie werden uns nichts tun. In Mali ist das durchaus wichtig. Aber nur nicht ausprobieren, das haben wir ihnen schon gesagt. Und wenn wir was Tödliches trinken, tut uns das auch nichts. Auch das ist in Mali vielleicht mehr notwendig als hier. Und wir werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Die Bibel sagt uns, diese Zeichen folgen uns. Wer hat zum letzten Mal einen Kranken geheilt? Okay, da habe ich mir schon mehr Antwort. Wer hat zum letzten Mal Dämonen ausgetrieben? Die Bibel sagt uns, diese Zeichen folgen uns. Es ist nicht vielleicht, ja, wenn ihr vielleicht einmal gesalbt seid eines Tages, dann könnte ja sein, dass mal sowas passiert. Nein, die Bibel sagt uns, denen, die glauben. Seid ihr solche, die glauben? Folgen euch diese Zeichen dann? Die Bibel sagt's. Wenn nicht, dann will ich euch heute ein paar Gründe geben, warum dem nicht so ist. Ich möchte euch 3 Sachen sagen. 3 Dinge. 3 Voraussetzungen vielleicht, um zu tun, was Jesus getan hat, um zu tun, was Jesus uns befohlen hat zu tun. Weil ich denke, wir könnten mehr von diesen Dingen sehen, zumindest, oder? Und wenn das Wort Gottes mit unserem Leben nicht übereinstimmt, dann sollen wir nicht versuchen, das Wort Gottes zu verändern oder zu erklären, sondern unser Leben zu überprüfen und schauen, was nicht hinhaut. Und jedenfalls haben wir die Kinder haben dann diese Verse auswendig gelernt, diesen Vers auswendig gelernt. Wir haben ihnen gesagt, diese Zeichen folgen euch, wenn ihr glaubt. Und wir haben jetzt einfach, habt ihr vielleicht ein Wasser? Wir haben jetzt jeden Mittwoch wirklich viele neue Kinder. Das ist eins der Schwierigkeiten, das kommen neue, andere kommen nicht mehr. Und man muss fast immer von vorne anfangen, was wir dann aber nicht tun. Und so haben wir am Ende nach der Lehre einfach gesagt, okay, und jetzt könnt ihr Jesus kennenlernen. Könnt ihr Leben Jesus geben. Ich habe ein Foto von Jesus am Kreuz. Und jeden Mittwoch wieder erkläre ich ihnen, was es heißt, Christ zu werden. Was es heißt, zu Jesus zu kommen. dass sie das Kreuz, dass Jesus für sie gestorben ist, dass es einen gibt, der sie liebt. Und nicht nur einen, dass wir auch sie, wir sie lieben, wenn wir sie zu uns einladen. Und haben wir eine Gelegenheit gegeben und zwei Drittel ungefähr, würde ich sagen, sind nach vorne gekommen, haben ihr Leben Jesus gegeben, haben gebetet und dann sind wir mit uns hinaus auf die Straße. Dann sind wir hinausgegangen, haben gesagt, okay, jetzt geht's auf die Leute zu und sagt ihnen, dass du Christ bist und dass Jesus heute heilt und wenn er krank ist, möchtest du für ihn beten, wenn was anderes ist, wollen sie auch beten. Und das hat so viel Spaß gemacht, mit den Kindern rauszugehen. Ihr habt die Fotos gesehen von der anderen Gruppe, die nicht gegangen ist, war kleiner, die gebetet haben, zurückgeblieben sind. Und das war eine schöne Zeit, wir wollen das wirklich öfter machen und mehr machen. Super, danke. Muss mich abkochen, gell? Und diese Kinder sind vom Heiligen Geist ausgerüstet und machen das, was Jesus getan hat. Und jeder von uns ist dazu berufen, das zu tun. Und wie ihr seht, ein Mensch kann so viel ausmachen. Wir haben zwar vorher irgendwie von zwei Menschen geredet, aber ich bin auch nicht allein gegangen, weil Jesus war bei mir. Ich war zu zweit mit Jesus, der Heilige Geist war an meiner Seite. Und Gott kann alles tun, was er will. Und jeden Einzelnen von euch verwenden. Ich denke, dass Gott halt wirklich Nationen austeilt. Es gibt noch so viele Nationen, die noch nie von Jesus gehört haben, wo es ganz wenige Christen gibt. Mali ist eben im 1040-Fenster, wo es wirklich, wo viele, viele Menschen noch nie von Jesus gehört haben. Und ich sage das sehr oft, als junger Christ war ja mein Gebet, Herr, schick mich hin, wo sie es noch nie gehört haben, das Evangelium, und wo keiner hingehen will. Und das ist eine lange Geschichte, wie der Herr das dann getan hat. Und ich bin gegangen und viele sind schon zum Herrn gekommen. Wer weiß, vielleicht kennt ihr alle die Stelle im Jesaja, wo Jesaja den Herrn sieht auf seinem Thron und er hört die Stimme des Gottes, die sagt, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Gott wusste nicht, wen er senden sollte. Und der Jesaja hat das gehört und hat gesagt, ich gehe. Ich werde dein Wort hineinbringen. Und irgendwie, ich habe diese Stelle immer sehr gern gehabt. Und ich habe ihm gesagt, Herr, ich gehe. Ich habe immer so gehört, wen soll ich senden? Und gesagt, ich, Herr, ich werde gehen. So, ich. Und ich frage mich, wie viele Länder hat der Herr noch da auf seiner Liste momentan? Und so, okay, wer geht jetzt nach Mauritanien? Wer geht jetzt dorthin? Wer geht jetzt dorthin? Und ich denke, Gott sagt, bittet mich. Bittet mich und ich werde euch die Nationen als Erbe geben. Und ich habe gesagt, Herr, ich möchte Mali als Erbe. Österreich auch, muss ich schon auch sagen. Ich bin auch überzeugte Österreicherin. Aber ich sagte, Herr, ich möchte Mali als Erbe haben. Und nicht nur Mali, inzwischen, der Herr redet so viel und eins ist immer so, Beschleunigung, irgendwie geht eh alles schon so schnell. Und es ist auch schön, weil Herr hat im Dezember zu uns gesagt, wir müssen anfangen, für die Regionen Malis zu beten, weil es gibt 8 Regionen, so wie Bundesländer, wo wir dann jeweils die Gemeinde anfangen im restlichen Land. Und jedes Mal, wenn irgendwas prophetisch geredet wird, wird es von den umliegenden Ländern gesprochen. Und ich habe zum Herrn gesagt im Dezember, langsam, jetzt sind wir gerade dabei, als unsere Gemeinde, die erste Gemeinde uns zu etablieren. Das wird eh noch ewig dauern. Und dann im Jänner hat der Herr wirklich gezeigt, das wird viel früher sein, als wir gedacht haben. Und eine unserer, wie wir darauf geantwortet haben, ist eben die Bibelschule, dass die jetzt 2 Abende in der Woche ist. Weil diese sind nur 3, aber 3 hinausgehen, wieder dasselbe machen, wieder 3. Ihr kennt das ja eh hier, die Vervielfältigungsprinzip. Und ich denke, es wird viel früher sein, als wir gedacht haben, hinauszugehen. Und jeder Einzelne von euch kann auch auf diesen Ruf Gottes antworten. Wen soll ich senden? Und vielleicht ist, wen soll ich senden zu deinen Nachbarn? Es muss ja nicht sein, irgendwo hin. Ich weiß, wenn wer kommt von woanders, dann denkt sie immer, Österreich, oder? Aber ich denke, was waren die letzten Worte Jesu, bevor er in den Himmel zurückgegangen ist? Geht, wartet, bis der Heilige Geist auf euch herabkommt und dann geht nach Jerusalem, Judäa, Samaria und an das Ende der Welt. Und ich glaube nicht, dass es eine das andere ausschließt. Jetzt müssen wir erst einmal Jerusalem evangelisieren und dann irgendwann einmal das Ende der Welt, weil so werden wir das Ende der Welt, glaube ich, nie erreichen. Ich denke, dass das eine nicht das andere nicht ausschließt. Und als ich diesen Ruf Gottes gehört habe, wo ich gesagt habe, ich gehe nach Mali, und wie ich gemerkt habe, Gott ruft mich dorthin zu gehen, habe ich jetzt nicht gesagt, okay, jetzt gehe ich nach Mali, jetzt warte ich einmal, wann geht's nächste Flugzeug? Das habe ich nicht gemacht. Und einige von euch kennen mich ja schon länger, weil ich noch in Wien gelebt habe. Nein, ich war noch in Jerusalem, Auch wenn ich berufen war nach ans Ende der Welt. Timbuktu ist in Mali, das ist das Ende der Welt, oder? Wir waren im November in Timbuktu, das ist Geschichte für sich. Und ich war hier und Gott hat mein Herz zerbrochen für Wien und für Österreich und gleichzeitig auch für Mali. Und ich habe, wo ich war, in Jerusalem alles getan, was ich tun konnte und habe nicht nur gewartet, bis die Tür sich öffnet, woanders hinzugehen. Weil wir wissen, wenn wir treu sind im Kleinen, dann gibt der Herr uns mehr. Und egal wo ihr seid, dort seid ihr jetzt hinberufen. Ihr seid jetzt alle in Wien, egal von wo ihr herkommt, ihr seid alle berufen, jetzt hier zu sein. Und ihr seid hier berufen, das zu tun, was Gott von euch will. Ihr seid hier berufen, jetzt Jesus zu sein, eine Abbild Jesu, sein Instrument zu sein und zu tun, was er möchte. Also ich möchte jetzt die drei Dinge sagen, die drei Voraussetzungen, die es braucht, um zu tun, was Jesus tut. Und vielleicht sind es bei euch vielleicht eins von denen, wo es mangelt, alle drei oder zwei, wie auch immer. Aber es sind einfach Punkte, die für mich sehr wichtig waren auf meinem Weg. Der Herr hat mir die Tür nach Mali geöffnet, an meinem 10. geistlichen Geburtstag. Genau an dem Tag. Und es waren 10 Jahre nach meiner Bekehrung und 2 Monate. Und 8 Jahre, nachdem ich wusste, dass ich nach Mali gehen werde. Als ich gegangen bin. Und ich bin heute sehr, sehr dankbar, dass ich 8 Jahre vorher, als ich den Ruf hörte, nicht gleich ins nächste Flugzeug gestiegen bin. Sehr, sehr dankbar, weil ich wäre heute nicht mehr in Mali. Ich wäre wahrscheinlich kaputt zurückgekommen, wie es leider viele Missionare gibt, die auf dem Missionsfeld nicht überleben. Und mein erster Punkt ist einer der Gründe, warum sie nicht überleben. Das ist, du bist berufen zu werden, wie Jesus war. Und damit möchte ich sagen, dass Jesus war perfekt. Gott sagt, ich bin perfekt, seid ihr auch perfekt. Das ist natürlich ein sehr hoher Standard. Jesus war auch heil. Ja, er war heil. Jesus war zum Beispiel außerehelich, ist er geboren worden. Zumindest im ganzen Dorf war das die Ansicht, wo er lebte. Na, Jesus, also wenn Sie es gewusst haben, Jesus im Prinzip ist mit diesem Stigma aufgewachsen, er hat viel erlebt, er hat viel Ablehnung erlebt, oder? Allein am Kreuz. Man könnte sagen, dass er eigentlich ein kaputter Mensch gewesen sein müsste, in vieler Hinsicht. Er hat viel gelitten, er wurde verfolgt, er wurde gekreuzigt, ohne was getan zu haben. Und gleichzeitig war Jesus heil. Er hat vergeben und er hat nicht Heilung gebraucht. Was man von uns nicht behaupten kann, oder? Wenn wir abgelehnt werden, dann trifft uns das. Und ich glaube, Jesus hat es auch getroffen. Aber dann, wenn es uns trifft, ist die Frage, wie wir damit weiter umgehen. Wie wir dann weiter reagieren. Wenn Jesus wehgetan wurde, dann hat ihm das auch wehgetan, aber er hat vergeben. Vergeben wir. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir heil werden im Herrn. Und jeder von uns, wie gesagt, wir werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, jeden Tag geht's weiter hinauf, normalerweise. Wenn wir bereit sind, zu sagen, Herr, was auch immer du tun willst, was auch immer notwendig ist, damit ich in meine Berufung hineintreten kann, tu, egal was es kostet. Und das ist ein Gebet, das man vielleicht nicht so einfach beten kann oder das man sich gut überlegen muss. Weil Heilung kann auch wehtun oder es tut auch weh. Als Arzt weiß man das vielleicht, oder? Allein wenn man Pflaster runterreißt, tut weh, oder? Obwohl es gut ist. Heilung tut weh, wenn diese Wunden an die Oberfläche kommen. Und dennoch sagt Gott, er wählt genau diese Menschen aus. Er wählt genau die aus, die am Boden sind, die Letzten, die ausgestoßen sind, wo jeder denkt, aus dem wird nie was. Genau diese Menschen wählt Gott aus. Ich habe da einen Vers. 1. Korinther 1, 27. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zur Schande mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zur Schande mache. Gott sucht sich die aus, die am weitesten am Boden sind, die am kaputtesten sind, wo jeder sagt, chancenlos. Und Gott sagt, der hat eine Hoffnung. Dem kann ich Hoffnung geben, dem kann ich eine Zukunft geben. Der wird auch genau wissen, dass ich das war, dass der das gemacht hat. Und Epheser 3,20, Gott kann dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten und erdenken, gemäß der Kraft, die uns wirkt. Gott kann so viel mehr machen, als wir das vorstellen. Wenn man am Boden ist, dann sieht man die Welt nicht mehr, man sieht keine Hoffnung und glaubt, das ist das Ende. Aber Gott kann so viel mehr machen, als wir uns das vorstellen können. So viel mehr, mit jedem Einzelnen von uns. Und ich möchte nicht meine Lebensgeschichte erzählen, aber gut, ihr kennt es mich auch nicht ganz so lang vielleicht, aber ich war so jemand, der am Boden war. Ich war 5 Jahre, wie mein Vater weggegangen ist. Ich habe nie in Vaterliebe gekannt. Mein Vater wollte nie etwas mit mir zu tun haben, bis heute. Ich gehe ihn aber immer noch nach. Und dann mit 12 ist der Lebensgefährte meiner Mutter bei uns eingezogen. Und das war die schlimmste Zeit meines Lebens, die da gefolgt ist. Und von 12 bis 18, ich wollte jeden Tag nur sterben. Ich war verzweifelt, ich hatte keine Freunde, ich war allein. Und gerade habe irgendwo meine Teenagerjahre verloren in dieser Zeit. Und wollte mich wirklich umbringen und gleichzeitig habe ich irgendwas immer festgehalten. Ich habe nicht Gott gekannt, aber ich habe doch geglaubt, dass es Gott gibt. Und habe gedacht, wer weiß, was Gott noch vielleicht in der Zukunft haben könnte. Ich hatte keine Ahnung, was Gott in der Zukunft hatte. Und als ich dann, als die Schule dann vorbei war mit 18, da habe ich gerade angefangen, mein Leben in den Griff zu bekommen. Ich habe sehr viel Ablehnung erlebt, eben dieser Todeswunsch und konnte in Gruppen nicht funktionieren und war wirklich ziemlich kaputt. Und dann mit 20 bin ich zum Herrn gekommen und mit der Zeit habe ich dann festgestellt, eigentlich was für ein kaputter Mensch ich war. Und hab einfach mich gesehnt nach Heilung und gesagt, Herr, du kannst mich heilen. Gott kann jeden heilen. Ich hoffe, ihr wisst das. Egal wie weit jemand am Boden ist, Gott kann jeden heilen. Und Gott hat mich heilen können. Preist den Herrn. Weil wer weiß, wie viele Leute, ihr habt jetzt das Essen mit Jesus demnächst, wer weiß, wie viele von denen einen Riesenruf vom Herrn auf ihrem Leben haben, oder? Wer weiß, wie viele von denen am Boden sind und Gott möchte die hinaussenden und verwenden. Und ihr seid dann diejenigen, die Jesus für sie sein können. Und sie können genauso wie ich am Boden sein und dann hinausgehen, Großes für den Herrn tun. Aber wir können das wirklich nur tun, wenn wir geheilt sind. Wenn wir vergeben haben. Vergebung ist so, so wichtig. Man könnte stundenlang nur über dieses Thema reden. Jesus hat vergeben. Wenn Jesus uns vergibt, dann müssen auch wir auch anderen vergeben können. Und Gott ist da ganz krass. Er sagt, wenn wir nicht vergeben, dann wird Gott uns auch nicht vergeben. Ich habe diesen Mann vergeben, ich habe meinem Vater vergeben, ich habe sehr, sehr viel Vergebung gemacht. Ich habe mir selbst vergeben, das ist auch ganz wichtig. Und jahrelang hat Gott wirklich an mir hart gearbeitet. Ich war dann noch in Kanada 3 Monate eine Heilungsschule machen, wo Gott wirklich so diesen Heilungsprozess abgeschlossen, in Anführungsstrichen, hat. Und weil er wusste, ja, er hat was vor mit mir. Und mir war egal, was es kostet. Mir war es egal. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wie viel seid ihr bereit zu zahlen? Wie viel seid ihr bereit, dafür herzugeben? Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Und es kostet doch etwas. Es kostet Bequemlichkeit. Es kostet Zeit. Es kostet auch einen Stolz. Und ich vergesse, was ich sagen wollte. Es kostet einen Preis und ich möchte dann einfach mehr dazu sagen. Ah ja. Wenn jetzt Gott sagen würde, oder stellt euch mal vor, er geht jetzt da hinaus in die Trafik, geht sie jetzt was einkaufen. Und dann kommt sie da zu so einem Geschäft und da gibt's jetzt 1 Kilo Tomaten um 1000 Euro. Dann werdet ihr euch denken, ist doch verrückt, oder? So ein Preis, das zahle ich sicher nicht, das ist viel zu teuer. Aber wenn man dann geht in ein Autogeschäft und das Auto kostet 1000 Euro, oder? Dann ist es ganz was anderes. 1000 Euro, das kaufe ich sofort. Die Frage ist immer, der Preis ist hoch, aber es ist alles relativ. Wir haben einen Preis zu zahlen, ja, und der ist hoch, aber was bekommt ihr dafür? Ja. Ich weiß nicht, ob alle hier Jesus kennen, aber der Preis kann hoch sein, sein Leben Jesus zu geben. Aber was bekommen wir dafür? Das kann man sich vorher nicht vorstellen. Wie wir reich beschenkt werden, wenn wir unser Leben Jesus geben. Und wir haben bei der Evangelisation, da hat mir der Herr so eine super Geschichte gegeben, die ich euch jetzt nicht erzählen werde. Die Leute lieben Geschichten, Mali. Und die waren alle gefesselt. Einfach ein Gleichnis, wo man sieht, wie viel wir eigentlich bekommen. Und man kann es sich nicht vorstellen, wie es ist, Christ zu sein, wenn man es nicht ist. Das kann man noch so viel erzählen, man wird es sich nicht vorstellen können. Und genauso, ihr könnt es nicht vorstellen, wie es ist, geheilt zu sein, weil ihr es nicht anders kennt. Und ihr müsst bereit sein, den Preis zu zahlen. Das heißt, auf jemanden zuzugehen, sagen, ich komme da nicht zurecht, hilf mir. Oder zu sagen, egal ob es weh tut, Herr, heile mich. Und wie gesagt, das ist eine lange Geschichte. Wie willst du andere lieben, wenn du dich selbst nicht liebst? Gott hat gesagt, ja, lieb mich als erstes. Aber wir dürfen das zweite Gebot nicht auch hinausschmeißen und sagen, nein, ich liebe jetzt nur Gott, ich habe es ihm gekannt. Ich liebe nur Gott, alle Menschen sind mir egal. Ich ist nur Gott und ich. Nein, wir müssen auch unsere Nächsten lieben, so wie wir selbst hat Jesus gesagt. Und wenn wir uns nicht lieben, wenn wir uns ablehnen, dann können wir auch unsere Nächsten nicht lieben. Und wenn wir unsere Nächsten nicht lieben, dann sind wir nicht wie Jesus. Dann tun wir nicht, was Jesus uns berufen hat zu tun. So, der erste Punkt ist, du bist berufen zu werden, wie Jesus war. Heil zu sein, perfekt zu sein. Diese Stelle, wo im Neuen Testament, wo steht, sei perfekt, ist eine Stelle, wo es um Vergebung geht. Ja, wenn ihr vergebt, in Vergebung lebt, dann seid ihr perfekt. Und das ist etwas, was wir täglich tun müssen. Weil wir in einer gefallenen Welt leben, ich muss täglich vergeben. Und ich schreie täglich zum Herrn, Herrn, Hilfe! Ich vergebe ihm Weisheit. Okay, zweiter Punkt. Du bist berufen zu fühlen, was Jesus fühlt. Und ich weiß, dass ich auch in dieser Gemeinde da nicht so viel dazu sagen muss. Du bist berufen zu fühlen, was Jesus fühlt. Was fühlt Jesus, wenn er Wien anschaut? Was fühlt Jesus, wenn er diese Kinder sieht in Mali? Hast du sein Herz? Hast du sein Herz für diese Menschen? Matthäus 9. Jesus sieht eine Volksmenge und er wurde innerlich bewegt. Ja, das ist das Wort Mitgefühl, Compassion. Er wurde innerlich bewegt, als er die Menge, Volksmenge sah. Weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was sagt er darauf? Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Was ist die Reaktion Jesu? Er hat Mitgefühl und er sagt zu seinen Jüngern, betet. Es ist nicht die Ernte, die das Problem ist. Manchmal tun wir so, als wenn die Ernte das Problem wäre. Das Problem ist, dass es zu wenige Arbeiter gibt, die hinausgeht. Wenn ich mir Mali anschaue, ich frage mich manchmal, wenn da 100 Leute jetzt hingehen würden zum Beispiel, boah, was die machen könnten. Wenn ich jetzt nicht das beten müsste und die Leute ausbilden müsste, bis sie in diese 8 Regionen gehen, sondern schon 8 Leute hätten, die in diese Regionen gehen. Was könnte da im nächsten Jahr schon alles passieren? Das ist nur alles eine Frage der Arbeiter. Jesus selber hat gesagt, die Ernte ist bereit, muss nur hingehen und sie einholen. Und Jesus wurde bewegt. Ich denke, oft tun wir nicht, was Jesus tun würde, weil wir nicht sein Herz haben für die Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, zum Beispiel beim Essen mit Jesus. Wenn ich in Mali bin und die Kinder sehe, mir bricht das Herz teilweise. Wenn du auf die Straße gehst und dort Leute siehst, die keine Hoffnung haben, die krank sind, die Geld betteln müssen. Kinder, die in der Nacht schlafen und dort, denen kalt ist, die krank sind auch. Dann bricht mir das Herz. Aber selbst auch das kostet einen Preis, weil es nicht angenehm ist, oder ein gebrochenes Herz zu haben. Das tut auch weh. Und wir wollen nicht, dass uns weh getan wird. Aber Gott möchte uns sein Herz geben. Wenn wir nicht Mitgefühl mit den Menschen haben, dann ist das alles, was wir tun. Und dann sagen wir, wie die Bibel sagt, okay, du hast nichts, sei gesegnet, geheim. Ja, da gibt's eine Stelle, wo sagt, was nützt das, wenn wir das machen? Wenn wir wirklich das Herz Gottes haben, dann werden wir nicht nur sehen, was los ist, sondern wir werden auch wirklich handeln. Wenn wir das Herz Gottes haben, das wird uns immer zu handeln bringen. Wir werden immer handeln daraufhin. Aber wir müssen natürlich bereit sein, das Herz Gottes zu haben. Jesus hat sich angeschaut, Jerusalem, und ich weiß nicht, ob ihr das Matthäus-Video kennt, Matthäus-Evangelium verfilmt. Da ist er auf seinen Knien und er weint über Jerusalem, weil Jerusalem ihn abgelehnt hat. Und ich weiß, ihr macht das für Wien und ich habe das auch gemacht für Wien und ich mache es für Mali. Wir müssen Tränen vergießen für das, wofür Jesus Tränen vergießt. Weil wenn wir das tun, dann haben wir das Herz Gottes, dann werden wir auch tun, handeln, was Jesus tun würde. Mitgefühl führt immer zu Taten. Wobei ich das Wort Mitgefühl gar nicht so toll finde. Also bewegt zu sein innerlich, Gottes Herz zu haben. In den Jahren meiner Vorbereitungszeit, in diesen 8 Jahren, zwischen dem Ruf nach Mali und als ich dann wirklich gegangen bin, habe ich viele Tränen vergossen für Mali. Ich hab viel Zeit mit dem Herrn verbracht, gesagt, Herr, schick mich nach Mali, schick mich nach Mali. Das war nicht normal, es waren ein paar Länder in Westafrika. Ich sag, Herr, schick mich, sie haben nie gehört, sie haben nie die gute Botschaft gehört, sie haben nie von dir gehört. Sie verhungern, sie haben keine Hoffnung, schick mich hin. Und ich habe viele Tränen vergossen und ich denke, Tränen sind wirklich kostbar für Jesus. Ich glaube, der Herr wirklich, der fängt diese Tränen auf und diese Tränen sind dann wie Saatgut. wo Gott dann das Gebet erhört. Ich glaube, der Herr vergießt auch Tränen. Er vergießt Tränen für Österreich, er vergießt Tränen für Mali, er vergießt Tränen für diese Länder, von denen, wo niemand hingeht. Deswegen war das mein Gebet damals. Herr, lass mich hingehen, wo niemand hingehen will. Ich bin ein bisschen verkühlt, also ich muss. Es war 50 Grad Unterschied zwischen Mali und Vorarlberg. Aber trotzdem war es schön. Vor 2 Wochen ungefähr eben ist der Sekuba gekommen mit diesem anderen Kind, der heißt Bruhama. Und ist gekommen, wollte mit mir reden. Und Sekuba kann noch kein Bambara. Mein Französisch, so mein Bambara ist auch viel besser geworden, Gott sei Dank. Und er kommt und sagt, ja, ob der Bruhama auch bei uns übernachten kann. Und wir haben geredet, weil eigentlich möchte ich die Kinder zuerst ein bisschen kennen, dass sie ein paar Wochen kommen. Dass man nicht einfach, weil diese Kinder halt auch stehlen und so weiter. Und man muss einfach wirklich vom Herrn geführt sein, was man macht und wie man hilft. Und ich habe gesagt, ich kenne ihn nicht, er war noch nicht da, aber das war erst einmal da. Und ich weiß nicht so recht. Und dann hat er gemeint, er war letztes Mal da und wir haben keine Aufzeichnung gefunden, wo wir doch alles aufzeichnen. Es war ein bisschen komisch alles. Und ich weiß nicht, was wir machen sollen und so weiter und so fort. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, jetzt beten wir ganz einfach. Ist ganz einfach. Dann haben wir gebetet. Und ich habe nur das ersten Satz schon gesagt und habe schon gewusst, ich kann ihn nicht rausschicken auf die Straße, oder? Was würde Jesus tun? Jesus ist gekommen für diese Menschen. Und ich denke, jeder Mensch hat eine Chance verdient und man sagt, okay, klar kannst du da schlafen. Und die zwei sind jetzt beste Freunde, sind wie Geschwister. Der Sekuba ist jetzt wie ein Sohn für mich. Und jetzt hat er ein Geschwister, sozusagen einen Bruder. Und die zwei verstehen sich sehr gut und ich denke, es läuft auch gut. Auch wenn ich jetzt natürlich nicht da, gerade dort bin, zu sehen, wie es so geht. Aber das würde Jesus machen, oder? Er würde hinausgehen zu den Verlorenen. Er ist gekommen für die Verlorenen, für die Ausgestoßenen. Und er würde diese Kinder aufheben und sagen, komm mit, ich gebe dir ein Zuhause, ich gebe dir zu essen. Jeden Mittwoch geben wir jetzt ihnen zu essen. Wir essen gemeinsam. Dann haben wir die Lehre, wir spielen gemeinsam. Und oft bleiben sie immer noch liegen und schlafen. Aber es bricht mir trotzdem das Herz. Weil diese Kinder sind ein paar Stunden bei uns, dann gehen sie wieder raus. Und es ist, du fragst dich, wozu? Manche kommen nicht zurück. Wir wohnen eine halbe Stunde zu Fuß beim Busbahnhof, wo es sehr viel Prostitution gibt, Drogen und so weiter. Und ich will gar nicht wissen, was mit diesen Kindern alles passiert. Es werden auch Kinderopfer leider getan. Gerade vor die nächsten Wahlen sind, glaube ich, übernächstes Jahr oder nächstes Jahr. Und die Kandidaten, das weiß jeder, die opfern Kinder, um gewählt zu werden. Und das Land ist so muslimisch, es ist aber auch animistisch. Das heißt, sie sind Moslems, machen ja Gebete und so weiter und gleichzeitig sind die Opfer ein Teil des Lebens, das ist ganz normal. Zum Beispiel ist unser Wächter, der Wächter ist letzten Sommer zum Glauben gekommen, Sebu, und wir haben dann im September seine Frau und 2 Kinder zu uns geholt und die Frau ist jetzt im Jänner, hat ihr Leben Jesus gegeben. Und das Erste, was wir sagen konnten, ist, okay, runter mit den Amuletten, raus mit dem Zeug, verbrennen. Und selbst da hat ihr Mann gemeint, nein, das hat der Vater gegeben, Verbrenner, das ist jetzt schon wieder ein bisschen zu weit. Aber ich will nur damit sagen, das ist einfach ein Teil des Lebens. Es ist ganz normal, wenn ein Kind geboren wird, das erste die Amulette drauf, den Göttern geweiht und so weiter. Und Kinder werden ihm auch geopfert. Es gibt auch ein Volk, das Menschen heute noch isst. Also ich will jetzt nicht alle grauslichen Sachen erzählen, nur damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt. Und jedenfalls, wie kann ich dieses Kind zurückschicken zum Busbahnhof, wo die Drogen sind, wo die Prostitution sind, wo die missbraucht werden. Und ich habe einen großen Garten, ich habe noch viel Platz, können noch viele schlafen. Jetzt ist es eh zu heiß drinnen zum Schlafen inzwischen. Und auch zum Weihnachtsfest, wir machen immer wieder so große Feste, jetzt kommt ja dann Ostern, wo dann doch über 100 Kinder aufkreuzen. Und teilweise, der Sekuba ist jetzt mein Insider, der sagt mir, was geredet wird über uns, das ist recht lustig. Und er sagt, die Kinder schimpfen alle über uns und so weiter. Und dann kommen sie und holen sich die Geschenke und das Essen. Und das ist mir aber egal. Weil wir sind ja nicht, ich meine, Jesus hängt ja nicht von der, es hängt ja nicht von der Reaktion der Menschen ab, oder? Das zu tun, was Jesus von uns möchte. Und er sagt, es ist mir egal, ich bin da, um das zu tun, was Jesus tun würde, um ihnen die Liebe Gottes zu zeigen. Und sie haben alle brav gelauscht, weil die Geschenke gibt es ja am Ende. Und haben sie alle brav gelauscht und ich habe mir das Evangelium erklärt. Und sie waren wirklich wie gebannt. Und dann war, es ist immer so cool, weil wie gesagt, der Herr sucht sich die aus, die am Boden sind, die Schwachen, und denen kann er sich stark machen. Ich sage euch, ich vielleicht glaubt ihr, das ist alles toll, was ich mache, aber jeden Tag ist, Herr, ich kann das nicht machen. Ja, ich sage mir, Herr, ich finde es so toll, wie du das alles machst, weil ich könnte das nie. Das sage ich immer zum Herrn. Selbst vom Sonntag, vom Gottesdienst, sage ich immer, Herr, ich kann nicht reden, ich kann das nicht tun, aber du kannst es durch mich machen. Ja? Und ich gebe dich mir hin, Heiliger Geist, leite mich, sprich durch mich, berühre diese Menschen durch mich. Weil und dann oft nachher sage ich, Herr, das hast du super gemacht, ich hätte das nie so machen können. Und das war zu Weihnachten, war so das wieder ganz stark, wo wirklich Gott das so durch mich gesprochen hat. Das war die Vaterliebe Gottes, war so stark. Diese Kinder, muss man sagen, diese Kinder, sie werden alle von ihren Familien einfach weggeschickt. Die kommen aus dem ganzen Land Malis, die Familien schicken ein Kind zu diesem muslimischen Lehrer weg, einfach um Punkte bei Gott zu bekommen, aber auch aus finanziellen Gründen. Und so kommen diese Kinder aus dem ganzen Land in die Hauptstadt. Und bei diesen muslimischen Lehrern müssen sie den Koran auswendig lernen, in der Nacht abschreiben, sie singen den so und tagsüber müssen sie Geld betteln. Da singen sie den Koran für Leute und die geben ihnen Geld dafür. Und sie müssen einen bestimmten Betrag zusammenbekommen jeden Tag, den sie dann abliefern. Und diese muslimischen Lehrer, die bereichern sich an diesen Kindern und wenn das Geld nicht zusammenkommt, werden sie geschlagen, sie bekommen nichts zum Essen. Es ist wirklich brutal. Und diese Kinder laufen dann eben weg. Und so hat man diese zwei Gruppen auf der Straße und wir sind dafür die Kinder, die allein auf der Straße sind, die man dann eben in der Nacht auch findet, die in der Nacht auf der Straße schlafen. Und zu Weihnachten, ich weiß nicht, ob da auch Kinder von so einem Marabu da waren, einfach diese Vaterliebe Gottes, die sie nicht kennen. Die Familien schicken sie weg, manche versuchen zurückzugehen und die Eltern wollen nichts von ihnen wissen, schicken sie zurück zu einem muslimischen Lehrer. Und der Herr liebt sie so sehr, der Vater liebt sie so sehr. Und das war so stark, diese Liebe Gottes, ist wie eine Welle über diese Kinder gekommen und das, ich weiß nicht, Gott hat gesprochen und Gott hat sie so berührt. Und ich habe so das Herz Gottes für diese Kinder gehabt. Und diese Kinder sind ja auch so krank, also teilweise. Und dann haben wir einfach natürlich einen Ruf gegeben, für ihr Leben Jesus zu geben. Und dann haben wir gesagt, wir wollen für euch beten, wir wollen für Heilung beten, wenn wer krank ist. Und es sind so an die 8 Kinder, glaube ich, sind vorgekommen, obwohl schon das Essen wurde schon serviert und trotzdem sind noch 8 Kinder vorgekommen. Und von diesen 18 6 geheilt worden, von diesen Kindern. Weil das Herz Gottes da war, weil die Liebe des Vaters da war. Und ihr habt ein Kind gesehen in einem Video, das geheilt wurde, wo es mehr sichtbar war. Gott liebt die Menschen und Gottes Herz ist zerbrochen für diese Menschen, für viele Menschen in unserer Welt, auch für unsere Stadt. Aber Mitgefühl führt immer zu Handeln und es führt, denke ich, zuerst einmal zur Fürbitte. Ich habe jahrelang gebetet für Mali. Jahrelang habe ich gesagt, Herr, schick mich. Und habe Tränen vergossen und wollte nur in Mali sein. Und ihr wisst ja, 99 war ich ja für 5 Monate dort. Da haben wir auch so ein Fest hier gemacht und alles. Und das war mein erstes Mal in Mali nach 4 Monaten, nach 4 Jahren, wo ich wusste, dass das mein Platz ist. Und ich bin angekommen in Mali und ich war daheim. Ich wusste, ich bin, wo ich hingehöre. Und diese Monate waren ganz stark, endlich dort zu sein, wo man so hin möchte. Und ich bin zurückgekommen und jedes E-Mail, es gab dann Emanuel, der jetzt in meinem Team ist, den kenne ich schon von 99. Jedes Mal haben wir geschrieben, wann kommst du endlich? Und du sagst, ich möchte hier. Aber es ist noch nicht an der Zeit. Und ich bin so dankbar, dass der Herr mich eben nicht früher geschickt hat, wie ich schon gesagt habe, weil er mich heilen musste und mich ausrüsten musste. Als ich nämlich 99 Mali verlassen habe, habe ich gesagt, okay, Herr, ich habe so viel gesehen. Der Herr weiß ganz genau, was er uns zeigt, wenn wir wohin gehen. Ich sage, Herr, ich will nicht so sein wie diese Missionare, die kaputt dort sind, die nichts erreichen, die nicht einmal ihr geistiges Leben ist am Boden. Herr, wenn ich so werde, dann will ich gleich gar nicht hingehen. Und ich habe gesagt, Herr, ich gehe nur zurück, wenn du mich ausrüstest, zu tun, was Jesus gemacht hat. Das ist meine Bedingung. Ich gehe nicht anders zurück. Ich habe nicht gewusst, dass das bedeutet 4 weitere Jahre. Aber 4 weitere Jahre, für die ich sehr dankbar bin. Ich habe dann ja mein Studium beendet und war dann 2 Jahre in Amerika, bevor ich nach Mali gegangen bin. Und diese 2 Jahre in Amerika waren so wichtig, einfach diese Zurüstung zu gehen und diese Dinge zu tun. Da habe ich gelernt, im Glauben zu leben. Ich bin dann mit Mali gegangen, ohne Geld zu haben oder irgendwas. Sie hat dann kurz darauf angefangen, mich zu unterstützen und waren dann meine Einzigen. Ich bin einfach im Glauben gegangen, weil ich gewusst habe, Gott schickt mich dorthin. Und ich habe das in Amerika gelernt. Eines von vielen Dingen, die ich gelernt habe. Den Herrn zu vertrauen in jeder Linie, in jeder Beziehung. Weil wenn Gott etwas möchte, dann kümmert er sich auch drum. Es ist seine Arbeit, es ist nicht meine Verantwortung, mich drum zu kümmern, dass das alles klappt, dass das Geld da ist und so weiter. Das ist Gottes Arbeit und ich bin nur ein kleines Mädchen an der Hand seines Vaters. Mehr ist es nicht, mehr ist es wirklich nicht. Ich gehe an der Hand meines Vaters und sage, okay, Papa, was machen wir heute? Und was soll ich sagen und was soll ich tun? Es ist nichts anderes. Ich bin ja schon beim dritten Punkt. Und wenn wir so leben, dann können wir alles tun. Weil unser Vater weiß ganz genau, wo wir hingehen. Und er es macht. Kennt ihr das, wenn so Eltern so, ich weiß, es ist kein konkretes Beispiel, aber Kinder versuchen was und sie machen es fertig. Und in Wirklichkeit hat der Papa das selber gemacht und ausgetauscht. Und die sind so stolz, dass sie es geschafft haben. Und der Papa sagt, super gemacht. So fühle ich mich. Das ist der Vater, der es macht. Sie nicht, wir es machen. Und er freut sich, wenn wir uns freuen. Und wir wissen ganz genau eigentlich, dass es er ist, der es macht. Wenn ich Kinder sehe, ist lustig, wenn ich jetzt Kinder sehe, es ist auch was Witziges, weil wenn der Herr euch beruft, wenn der Herr euch einen Ruf gibt, der macht das oft, wenn wir völlig unqualifiziert sind. Ja, wie gesagt, wie er mich gerufen hat, ich war kaputter Mensch, völlig unqualifiziert. Ich hatte nie etwas mit Kindern zu tun in meinem christlichen Leben vor Mali. Nie. Und es war in Amerika, wo Gott immer angefangen hat, von den Kindern zu reden und immer gesagt, die Kinder. Mal die Hälfte der Bewohner Mali sind nicht mehr loslassen. Leider in Mali ist es nicht üblich zu umarmen. Das nervt mich irrsinnig. Die Leute dort umarmen sich nicht, sie geben sich keinen Bus auf die Wange und so. Es ist einfach nicht in ihrer Kultur. Und es ist wirklich schwierig, das zu ändern. Aber bei den Kindern kann man es wenden. Die kann man nehmen und halten. Und diesen kleinen Hammer, habt ihr den gesehen, den Vierjährigen? Seine linke Seite ist gelähmt. Sein Bein ist verformt und gelähmt und seine Hand ist so verformt. Und er kann er nicht verwenden. Und auch so die Spucke rinnt ihm halt raus. Und es ist so ein, ich liebe diesen Vierjährigen, es ist wie ein Sohn für mich. Aber in dieser Kultur, wenn dein Kind nicht gesund auf die Welt kommt, ist es eine Strafe alles für deine Sünden, weil du was falsch gemacht hast. Und wir haben wirklich das ganze Team, wir sind überzeugt, dass Gott ihn heilen wird, den Hammer. Und wir haben eines Abends einen Gebetsabend für ihn gebetet. Und da war sein Vater auch dabei, er ist jetzt auch immer bei den Gebetsabenden. Und Gott hat mich geführt, wirklich zu sagen, kennen Sie diese Stelle, wo die Jünger fragen, wer hat da gesündigt, warum ist der krank, warum ist der blind? Und Jesus sagt, es ist, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Es ist nicht, weil er was falsch gemacht hat. Und ich habe das erzählt und sein Vater zu weinen begonnen. Die Malier weinen eigentlich nicht. Zu weinen begonnen, weil er diese Schuld sein ganzes Leben, also 4 Jahre auf sich getragen hat. Das ist nicht deine Schuld, dass er so ist, sondern die Herrlichkeit Gottes wird durch dieses Kind sichtbar werden. Und ich möchte, dass ihr wirklich mit mir da auch betet für den Hammer, den Vierjährigen. Ich liebe dieses Kind. Ich nehme den, jetzt müsst ihr euch vorstellen, also wie er zu uns gekommen ist im September, hat er noch nie einen weißen Menschen gesehen in seinem Leben. Der hat mich gesehen, da von der Ferne, ein Geist, so ungefähr. Viele Kinder regieren so, das bricht mir immer das Herz, aber jedenfalls. Okay, langsam, es wird schon mit der Zeit. Und dann haben wir ihn mal näher und dann einmal berührt und der hat immer gesagt zu seinem Vater, schlag sie. Auf Togo und er kann leider nur Togo und ich kann gar nicht mit dem reden. Und mit der Zeit hat sich das schnell geändert. Jetzt, wenn er mich sieht, deine Augen fangen so leuchten an und er zieht sich mit einer guten Hand einfach so rüber, weil er zu mir will. Und dann, weil die Leute kümmern sich nicht um ihn. Er ist zu nichts Nutze, er wird so weggeworfen. Und er weiß, dass ich ihn liebe und er weiß, dass ich für ihn da bin und er weiß, dass ich an ihn glaube. Auch wenn er nur 4 ist und weder Französisch noch Bambara kann. Und jedes Mal, wenn wir unser Vielabend haben, sitzt er auf mir und er schlaft mir ein und ich will ihn eigentlich gar nicht mehr hergeben. Gestern habe ich Babysachen kaufen, das habe ich mein Leben noch nicht gemacht. Jedenfalls, Gott liebt jeden Einzelnen. Und er liebt auch diese verkrüppelten Menschen auf der Straße in Mali, die keiner will. Und jedes einzelne dieser Kinder, es sind teilweise Leute, es gibt wenig, das mich wirklich verärgert. Ich kann nicht so leicht zornig werden, aber manche Dinge doch. Und an dem Tag gab es einen Mann vor unserer Tür, der die Kinder wegvertreiben wollte, ja, weil sollen da haben die in unserer Gegend nichts zu suchen und so weiter. Na, Gott liebt diese Kinder und wir sind gerufen, sie zu lieben. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Auch die wir nicht lieben und die wir nicht wollen. Erstens, du bist berufen zu werden, wie Jesus war. Heil, perfekt. Zweitens, berufen zu fühlen, was Jesus fühlt. Drittens, du bist berufen zu sein, wie Jesus ist. Ja, wie war Jesus? Johannes 17, 21. Das habe ich nicht rausgeschrieben. Jesus hat gesagt, der Vater und ich, wir sind eins. Und ich bete, dass sie auch eins sind in uns. Jesus hatte eine intime Beziehung mit seinem Vater. Ja, er war auf der Erde, er war ein Mensch wie du und ich. Er war auf der Erde, so wie wir jetzt sind. Und trotzdem hatte er diese perfekte Beziehung mit dem Herrn, mit dem Vater. Und auch wir sind berufen, eins zu sein mit dem Herrn, eins zu sein mit dem Vater, in eine intime Beziehung mit Gott zu haben. Und ich muss sagen, dieses Thema liegt mir sehr am Herzen, weil ohne dem geht's nicht. Wenn wir nicht den Herrn kennen, wirklich eng, intim kennen, wie können wir tun, was Jesus getan hat, wenn er so war? Gott möchte uns umarmen und halten und nicht mehr loslassen, so wie es mit den Kindern machen möchte. Und ich denke, manchmal sagt Gott, du komm mal her, verbring Zeit mit mir, komm mal. Setz dich einfach auf meinen Schoß und lass dich von mir halten. Und wir sind so beschäftigt, sagt, Herr, ich möchte das und ich möchte das und ich möchte das. Okay, schnell meinen täglichen Vers lesen und dann gehen wir wieder. Und der Vater, ich denke, hat da auch oft Tränen in den Augen und denkt sich, ich wollte einfach nur Zeit mit dir verbringen. Einfach wollte zu dir reden, statt dass du immer so viel redest. Ja, wir sind berufen, Diener zu sein, Sklaven zu sein, aber vielmehr, wir sind berufen, Freunde zu sein, Liebhaber Gottes zu sein, eins mit Gott zu sein. Und das ist, ich denke, das ist die höchste Berufung, die wir haben, ist ein Freund Gottes zu sein, ein Kind Gottes zu sein, die Gemeinschaft mit Gott zu haben. Paulus redet von der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Heute hat schon irgendwer gesagt über den Heiligen Geist, diese Februargebetsnacht, die wir hatten da, jetzt vor kurzem, da ist wirklich der Heilige Geist heruntergekommen und das war so stark, das Herz war mir auch gebrochen, und dass wir wirklich dem Heiligen Geist sagen, mach das, mach jenes, und wir ihn verwenden als unseren Diener. Aber wir wissen von der Bibel, dass er eine Person ist, dass er auch betrübt sein kann, dass wir ihm wehtun können. Und ich denke, ihm wird oft wehgetan. Ohne ihn kann ich es nicht machen, aber ich kann auch ihm nicht sagen, was er zu tun hat. Ich bin in der Gemeinschaft, ich bin gerufen, eins zu sein mit Gott. Und ich bin in der Hand meines Vaters, es ist nur der Heilige Geist, der auf der Erde ist, der Heilige Geist, der wirkt. Und manchmal ist es so, wie wenn ich so Arm in Heiligen Geist gehe. Und er ist derjenige, der zu mir redet. Er ist derjenige, der mir sagt, was der Vater vorhat. Er ist derjenige, der die Dinge ausführt. Aber wir müssen ihn kennen und nicht einfach anschaffen. Jetzt komm, mach das, mach jenes. Wir müssen wirklich sein Freund sein. Ihn kennen. Und was heißt es, Freund zu sein? Wenn ich jetzt jedes Mal zu meiner Freundin, zu Renate gehe und sage, mach das, mach jenes, mach dieses, die Freundschaft, glaube ich, wird nicht so lange halten, oder? Sondern ich muss auch mal zuhören. Ich kann nur Freund sein, wenn ich auch mal zuhören oder einfach mich hinsetze. Freunde können auch nur mal zusammensitzen, ohne zu reden, oder? Oder in einer Partnerschaft vor allem, in einer Ehe. Wir sind gerufen, so eng mit dem Herrn zu sein, wie in einer Ehe. Dieses Wort Gemeinschaft mit dem Herrn ist dasselbe Wort wie in einer Ehe, wenn ein Paar Gemeinschaft hat. Und wir sind genauso gerufen, so eng mit dem Herrn zusammen zu sein. Aber eine Gemeinschaft braucht immer zwei. Und wie gesagt, red nicht zu viel. Warum hören wir nicht mehr auf den Herrn? Wir wollen immer, wir sagen immer, mach das, mach das. Vielleicht will der Herr uns schon die ganze Zeit sagen, was er möchte oder wie das zu machen ist, und wir hören ja gar nicht hin. Freunde verbringen Zeit zusammen und müssen nicht immer reden. David war ein Freund Gottes, einer von mehreren in der Bibel. David war ein Freund Gottes, und ich liebe den Psalm 27, den vierten Vers, wo er sagt, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens und anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Auf Deutsch ist das für mich ein bisschen ungewöhnlich, aber er sagt, ich will mein ganzes Leben nur im Tempel sein. Was war im Tempel? Die Herrlichkeit Gottes war im Tempel. David wollte in der Gegenwart Gottes sein. Und dieses Wort Freundlichkeit ist eigentlich Schönheit, die Güte, die Gnade Gottes anzuschauen. Einfach den Herrn anzuschauen. Wisst ihr, dass die Tür offen ist in den Himmel? Die Bibel sagt uns, dass wir mit Jesus in den himmlischen Orten sitzen, so ungefähr. Wir sitzen im Himmel mit Jesus. Wir sind eigentlich dort oben. Diese unbesichtbare Welt ist eigentlich wirklicher als die wir um uns sehen. Ja, wir sitzen da oben bei Jesus. Und wir brauchen unsere Augen schließen und hinaufgehen im Prinzip, wenn wir diese Gemeinschaft mit Gott haben. Und Gott lädt uns dazu ein. Johannes war auch so ein Freund Jesu, von Jesus, der einfach nur beim Abendmahl einfach nur seinen Herzschlag gehört hat. Hören wir diesen Herzschlag? Sind wir so nah an Jesus, dass wir den Herzschlag von ihm hören können? Und dann schreibt er Offenbarung. Und dann Gott gibt ihm all diese Offenbarung. Und wir lesen Offenbarung 4 und Offenbarung 1. Er sieht Jesus und er beschreibt, wie wunderbar Jesus ist. Und am Anfang sagt der Heilige Geist, schau, da ist eine offene Tür im Himmel, komm hier rauf und ich werde dir Sachen zeigen. Ich frage mich, wie viele von uns, ich denke, dass wir alle dazu berufen sind, hinaufzugehen in den Himmel, weil wir dort eigentlich schon wohnen. Und Gott sagt, hier ist die Tür ist offen, komm herauf. Und wir sind so beschäftigt und wir haben unsere Augen auf der Erde, dass wir gar nicht sehen, dass die Tür offen ist. Und diese Tür werden wir auch nur sehen, wenn wir näher zu Jesus kommen, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihn als Freund kennen. Einer meiner häufigsten Gebete, größten Schrei ist, Herr, ich möchte dich sehen, ich möchte in den Thronraum Gottes gehen. Ich möchte dich sehen. Johannes hat ihn gesehen, Jesaja hat ihn gesehen, Moses hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Warum nicht wir? Wir haben die Herrlichkeit Gottes in uns. Wir haben sie in uns. Aber gleichzeitig sind wir auch berufen, sie nicht nur in uns, sondern auf uns und durch uns. Wie viel Herrlichkeit leuchtet durch euch? Oder? Was ist der Petrus, dessen Schatten Menschen geheilt hat? Ich denke, es war die Herrlichkeit Gottes in Petrus. Wenn die Menschen nur vorbeigegangen sind oder er vorbeigegangen ist, wurden Menschen geheilt, weil die Herrlichkeit Gottes so stark auf ihn war. Wir sind berufen, wie Jesus zu sein. Jesus hatte die Herrlichkeit Gottes auf ihm. Die Menschen sind geheilt worden, wenn sie ihn berührt haben, wenn sie vorbeigegangen sind. Wir sollen auch so sein. Aber wir werden nie so sein, wenn wir nicht den Herrn, wenn wir nicht Einheit mit Gott haben, wenn wir nicht diese Intimität mit Gott finden. Wir sind so zufrieden in unserem Leben oft und wir haben so viele andere Dinge im Kopf, ja, dass wir eben unsere Gebetslisten haben und unsere Bibelstelle lesen, aber nicht wirklich Zeit nehmen, uns hinzusagen, sagen, okay Herr, ich will einfach nur in deiner Gegenwart sitzen. So wie es die Maria gemacht hat. Seid ihr Martha oder Maria? Einfach nur an den Füßen, sagt man so, an den Füßen Jesus zu sitzen, zuzuhören, einfach seine Gegenwart zu genießen. Das war eins der Dinge, die ich in Amerika gelernt habe. Dort gibt es ein Haus des Gebets, wo rund um die Uhr Anbetung und Fürbitte gemacht wird. Und ich habe es geliebt, einfach, du kannst jederzeit hingehen, einfach nur den Herrn anbeten. Einfach nur mit ihm zusammen sein, wie David. Und Jesus, ich möchte dich einfach nur anschauen. Ich will einfach nur deine Schönheit sehen, weil du so wunderbar bist. Es gibt nichts Schöneres für mich. Ich lebe für das. Und ich könnte nie machen, was ich mache, wenn ich diese Intimität mit Gott nicht gefunden hätte. Weil ich wäre frustriert, ich wäre deprimiert. Es klingt so schön, wenn man sich das anschaut, aber von der Nähe klingt es lang nicht so schön. Und es gibt Zeiten, wo man einfach deprimiert ist, aber wichtigste Zeit, die ich habe, ist jeden Tag in der Früh. Und da gehe ich nicht ans Telefon, da gehe ich nicht in die Tür, es ist mir egal, das Haus brennt. Da bin ich mit den Herren zusammen. Und das ist meine wichtigste Zeit. Und wir haben ein kleines Gebetszimmer, ich bin ja sehr glücklich über das, eingerichtet mit so schönen Bildern, prophetischen, mit der Tür und so weiter. Und einfach, wo Anbetungsmusik ist und sagt, Herr, ich bin da, jetzt lass uns Gemeinschaft haben. Und dann haben wir Gemeinschaft und dann schauen die Dinge alle schon wieder anders aus. Weil ich sage euch, ein wachsendes Team, wachsende Dienst und so weiter und die Herausforderungen sind groß. Mein Team sind alles junge Christen, die haben alle ihre Probleme. Also Probleme gibt's genug, wenn ihr zu wenige habt, ich kann euch ein paar geben. Aber das ist ja nicht wichtig, oder? Das Wichtigste ist, dass wir unsere Augen auf Jesus gerichtet haben. Und wenn du hineingehst in diese Gegenwart Gottes, wo nur er und du bist, wo du auf seinem Schoß sitzt und seinen Arm liegst, alles andere ist unwichtig. Zeit ist unwichtig. Da gibt's nur dich und ihn. Und ich denke, für mich ist das die kostbarste Zeit, die ich habe. Und ich verbringe viel mehr Zeit, einfach nur in seiner Gegenwart zu sitzen und ihm zuzuhören, als damit Listen herunterzurasseln. Und dann sage ich, Heiliger Geist, und jetzt zeig mir was in der Bibel. Jetzt erklär mir diese Stelle. Die Bibel sagt uns, Heiliger Geist lehrt uns. Wie viele von euch sitzen mit dem Heiligen Geist zusammen und lesen Bibel? Ich habe eben, wie gesagt, immer diesen Hunger nach mehr vom Herrn gehabt. Wie gesagt, wir sind so oft einfach zufrieden, wo wir sind. Und es gibt so viel mehr. Es gibt immer mehr. Wir werden in dieser Welt niemals alles haben, was Gott für uns möchte. Es gibt immer mehr, aber es kostet immer einen Preis, höher zu gehen. Bist du bereit, die 1.000 Euro zu zahlen? Kostet immer einen Preis, es kostet Zeit, es kostet viel. Und ich habe immer geschrien in Österreich, Herr, mehr, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Du hörst von Erweckungen überall, Herr, ich will mehr. Das gibt's, kannst du auch bei uns auch geben. Und ich weiß, es wird kommen in Österreich. Ich sage, Herr, ich will mehr. Und ich bin nachher mehr gegangen, sage, Herr, mir ist es egal, wo ich hingehen muss. Ich will einfach mehr, ich brauche mehr. Und ich kann nicht nach Mali gehen, wenn deine Herrlichkeit nicht durch mich sichtbar ist, wenn ich nicht diese Dinge tun kann, die Jesus tun kann, Jesus getan hat. Und ich bin nachher mehr gegangen in eine Gemeinde, wo Erweckung war. Und mein Traum war erfüllt. Erweckung jeden Tag. Es war für mich ein Traum, der erfüllt worden ist. Und trotzdem hatte ich Hunger. Gott hat so wie gemacht, ich hatte Hunger. Ich sagte, mehr, Herr, ich brauche mehr von dir. Ich will dich besser kennen. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Und ich habe das schon einmal erzählt vor 2 Jahren, wie ich in Österreich war. Diese, wie sagt man da, Visitation, diese besondere Zeit mit dem Herrn, die ich gehabt habe, 10 Tage lang. Ich habe mich den Herrn hingegeben, habe gesagt, Herr, die Bibel sagt, gebt euch dem Herrn hin als lebendiges Opfer. Oder? Und ich habe gesagt, Herr, hier bin ich bin ein Opfer. Komm mit deinem Feuer, verändere mich. Mehr von dir, weniger von mir. Komm mit deiner Herrlichkeit. Und an diesem einen Tag, es war Samstagvormittag, ich lese meine Bibel und ich lese 2. Chronik 7,1, wo steht, und als Salomon hat gebetet für die Einweihung des Tempels. Und als er fertig war mit dem Beten, ist die Herrlichkeit, ist das Feuer Gottes heruntergekommen auf den Altar und hat das Opfer verbrannt und die Herrlichkeit Gottes hat den Tempel erfüllt. Und als ich das gelesen habe, ist die Herrlichkeit Gottes heruntergekommen. Und ich war das lebendige Opfer, das verbrannt wurde. Und 10 Tage lang habe ich in der Herrlichkeit Gottes, weil jedes Mal, wenn ich heimgekommen bin von der Schule, war die Herrlichkeit Gottes da. Ich bin in die Schule gegangen, Herrlichkeit Gottes da. Ich habe die 2 Wochen im Boden verbracht in der Bibelschule. Und das war so wie ein Traum für mich, der in Erfüllung gegangen ist, einfach diese Intimität mit dem Herrn zu haben. Dass seine Gegenwart immer bei dir ist, dass du einfach mit ihm zusammen bist. Und diese 10 Tage waren so eine Zeit, wo wirklich, das war wie eine Tür geöffnet worden wäre. Und gleichzeitig hat der Herr so viel über Mali geredet in der Zeit. Und mein Herz wieder weiter für Mali noch zerbrochen. In der Zeit. Weil, wie die Bibel sagt, ich wurde verändert. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit werden wir wie mehr wie Jesus. Werden wir mehr so wie Jesus. Und das war so eine Zeit, eine Intensivzeit, wo der Herr das gemacht hat. Wir müssen uns selbst verleugnen. Die Bibel sagt, verleugnet euch und nehmt das Kreuz Jesu auf euch. Ich frage mich, ob das in der westlichen Welt eins der Hauptprobleme ist, dass wir nicht bereit sind, Dinge aufzugeben, unsere Bequemlichkeit aufzugeben, sondern wir wollen das haben und jenes haben und wir wollen es gemütlich haben. Wir sind nicht bereit, uns zu verleugnen, Dinge aufzugeben. Wenn man in ein Land geht wie Mali, 4. ärmste Land der Welt. Wenn du nicht bereit bist, gewisse Dinge aufzugeben, kannst du da nicht hingehen. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, oder? Wenn man nach Mali geht. Jesus sagt, wir müssen sterben. Wir sind gestorben in Jesus und wieder auferweckt worden. Und diese 8 Jahre oder 8 Jahre der Vorbereitung waren, ich bin viel gestorben in der Zeit. Du stirbst deinen Träumen, deinen Wünschen, deinen eigenen Ideen, um das zu werden, was Gott für dich hat. Weil Gott weiß es am besten, was dein Ruf ist und was er für dein Leben hat. Und er wird es uns auch zeigen, wenn wir dazu bereit sind. Es war so ein Erlebnis, war für mich am markantesten in der Zeit, wo ich wirklich gestorben bin. Ich war, wie gesagt, 2 Jahre in Amerika. Ich hatte eigentlich nichts. Ich hatte mein Gewand und einen Computer. Der Computer war das Wichtigste in meinem Leben. War sehr wichtig zumindest. Mein Laptop war sehr wichtig. Ich habe damit Notizen gemacht, Adressbuch, E-Mail, alles war mein Laptop. Das einzig Wertvolle, was ich hatte, war der Laptop. Und ich komme eines Abends heim von der Kirche, vom Gottesdienst, und es wurde eingebrochen und alle Computer gestohlen. Das war nach einem, so ein Jahr, nachdem ich nach Amerika gegangen bin, zu einer Mitte. Und ich war schockiert. Herr, ich gehe in den Gottesdienst und inzwischen kannst du das Haus bewachen, so ungefähr. Und alles war weg, meine Notizen. Ich war so fertig, ich habe gesagt, da will ich nicht mal übernachten. Und dann habe ich so nachgedacht und habe einfach mit dem Herrn geredet und gesagt, Herr, eigentlich ist es egal, es ist nur ein Laptop. Alles, was ich brauche, bist du. Und ich hatte wirklich nichts mehr außer meinem Gewand und ein paar Bücher für die Schule und habe gesagt, Herr, es ist egal, alles, was ich will, ist du. Alles, was ich brauche, ist du. Und ich gebe dir diesen Laptop hin. Und ich vergebe den und ich segne den. Und ich habe gesagt, ich habe gebetet, dass der liest, was oben ist und Christ wird. Und ich habe gesagt, Herr, alles, was ich brauche, ist du. Und ich sage euch, ich habe Erweckung erlebt. Das Resultat war Erweckung. Ich habe drei Wochen lang ganz intensive Zeit mit Herrn gehabt, wo ich so viel Freude gehabt habe wie schon lange nicht. Und es war für mich wie ein ich bin gestorben. Ich habe gesagt, Herr, du bist alles, was ich brauche. Alles andere ist mir egal. Und ich war in einer Situation, wo das sozusagen zu beweisen war, so ungefähr. Und wisst ihr, was der Herr gemacht hat? Der Herr weiß, segnet uns eh trotzdem. Ich hatte kurz vorher ein Backup gemacht, was ist nicht so oft passiert. Ich habe nicht viel verloren. Und einen Monat später habe ich durch die Hausversicherung einen besseren Computer bekommen, als ich vorher hatte. Oder der Herr ist gut. Wir sind gerufen, ihm alles zu geben. Und er nimmt's und freut sich und dann gibt er uns noch mehr. So ist unser Vater, oder? So ist unser Gott. Aber er möchte doch, dass sie bereit sind, zu geben, diese Dinge durch abhalten, weiterzugehen. Die Dinge, die dich davon abhalten, in seine Gegenwart hineinzugehen. Wie hungrig seid ihr nach dem Herrn? Wie hungrig seid ihr? Wie viel Zeit verbringt ihr mit dem Herrn? Ich frage mich, wie viele von euch hier dazu berufen sind, Nationen zu verändern. Berufen sind, ihr seid alle berufen, Herrlichkeit Gottes auf euch zu haben und hinauszugehen und die Menschen um euch zu verändern. Woran liegt's? Hast du das Herz Gottes für die anderen Menschen? Hast du diese Intimität mit dem Herrn? Das ist nicht was man von heute auf morgen machen kann. Es geht nicht mikrowellenmäßig. Ha, ich habe eine Mikrowelle seit ein paar Monaten in Mali, das ist so super. Aber mit dem Herrn geht's nicht so. Er möchte sehen, wie hungrig wir wirklich sind. Sind wir bereit, Opfer einzugehen? Sind wir bereit, früher aufzustehen, um mit ihm zusammen zu sein? Sind wir bereit, uns hinzusetzen, jeden Tag wieder, auch wenn wir nichts spüren von der Gegenwart Gottes, einfach sagen, Herr, hier bin ich, komm. Und wenn es eine Woche dauert, Monat, zwei Monate, ich glaube, er schaut manchmal, okay, mal sehen, wie hungrig sie wirklich ist, wie hungrig er wirklich ist, wie sehr will er mich. Es gibt nichts Schöneres, als in der Gegenwart des Herrn zu sein. Wir sind alle berufen, Kinder zu sein, wisst ihr das? Wie kleine Kinder. Und wenn ihr euch anschaut, den verlorenen Sohn, der ist gekommen von der Entfernung, hat einen Schritt gemacht, der Vater ist schon gelaufen und ihn umarmt. Ich denke, Gott ist genauso. Wenn wir einen Schritt machen, näher zu ihm sagen, ich möchte dich kennen, ich möchte dich sehen, ich möchte näher zu dir kommen, dann läuft er und er freut sich so, denke ich. Und ich sehe ihn manchmal so einfach auf ihn zulaufen, im Thronsaal. Ich habe so ein Lebensgabe zu auf ihn droht, ganz weit weg und ich laufe und springe auf seinen Schoß und er hält mich und dann flüstert er unser Ohr. Aber wenn wir reden, hören wir nicht, wenn er flüstert. Wir beten, dein Wille geschehe, aber meinen wir das wirklich? Das war der Unser, oder? Sagt, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie viel sehen wir von seinem Reich? Sein Reich ist Heilung, sein Reich ist Wiederherstellung. Dass die Befreiten, Jesaja 61, dass die Befreiten, die Gefangenen befreit werden, die Trauernden getröstet werden und so weiter. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Können wir das jeder Einzelne von uns wirklich beten? Dein Wille geschehe, Herr. Dein Wille geschehe. Und Gott möchte euch heil machen, Gott möchte es ausrüsten. Und er möchte Demut ist was Wichtiges, zu wissen, dass ihr nichts seid, dass er alles ist. Und dann kann er euch verwenden. Okay, bet mal, vielleicht steht sie auf. Können wir ein bisschen Musik haben? Dann tun wir. Ich wünsche mir so sehr, dass die Christen in der westlichen Welt, Christen in der ganzen Welt, da hineinkommen, diese Intimität mit dem Herrn erleben. Diese Herrlichkeit Gottes, dass die auf euch strahlt, dass ich da geblendet wäre, wenn ich euch anschaue. Sag, Herrlichkeit Gottes ist da am Boden. Wenn wir in der Herrlichkeit Gottes sind, da gibt's nur ihn und dich. Und ich verbringe viel Zeit am Boden. Ich liebe es, am Boden zu liegen. Ist mir egal, ob das kalt ist wie hier. Oder ob ich Mali, weil er nur schmutzig ist. Es ist mir völlig egal. Ich möchte in seiner Herrlichkeit liegen. Und dann andere umarmen mit seiner Herrlichkeit. Weil es ist seine Herrlichkeit, die den Unterschied macht. Es ist seine Herrlichkeit, die Menschen verändert. Die Nationen verändert. Wir sind gerufen, seine Herrlichkeit zu sehen, seine Herrlichkeit auf uns zu haben, in uns und auf uns. Anhand des Vaters zu gehen und wirklich im Heiligen Geist Arm in Arm in Gemeinschaft zu haben. Schließ mal einfach die Augen und verbringe ein bisschen Zeit mit dem Herrn. Sagt dem Herrn, was euch am Herzen liegt. Wie hungrig seid ihr nach ihm? Wie viel von der Herrlichkeit Gottes fließt durch euch, ist auf euch? werden Menschen geheilt durch eure Schatten. Laufen die Kinder auf euch zu, weil sie das Vaterherz in euch sehen. Macht ihr das, was Jesus getan hat. Ihr seid berufen, eins zu sein mit dem Vater, eins zu sein mit dem Herrn. Ihr seid berufen, mit Jesus im Himmel zu sitzen. Ihr seid berufen, in seinen Armen zu leben. Sagt dem Herrn, wenn ihr hungrig seid. Wie sehr seid ihr hungrig? Wie sehr sehnt ihr euch nach ihm? Wie viel mehr braucht ihr von ihm? Jesus. Jesus. Oh Vater. Vater, wir sind hungrig nach dir. Jesus, du hast alles für uns gegeben. Du hast dein Leben für uns gegeben. Du liebst uns so sehr und dennoch wenden wir uns von dir ab, wenn du uns rufst. Herr, vergib uns unsere Bequemlichkeit. Vergib uns, dass so viel anderes wichtig ist als du. Dass du nicht an erster Stelle stehst. Herr, vergib uns, dass wir nicht mehr Zeit mit dir verbringen. Dass wir Sklaven sind, aber nicht Freunde. Du hast gesagt, ich nenne euch nicht mehr Diener, Sklaven, sondern Freunde. Sind wir das wirklich? Sind wir wirklich Freunde? Freunde, die zuhören. Freunde, die einfach nur zusammensitzen. Wenn ihr einfach hinaufgehen wollt, wenn ihr diese Tür seht und sagt, Herr, ich möchte da hinaufgehen, ich möchte dich näher kennen. Ich möchte laufen in deine Arme, dann kommt nach vorne. Kommt nach vorne, es ist nur zwischen euch und ihm. Es ist nur zwischen euch und ihm. Gebt euch neu hin, als lebendiges Opfer. Alles andere ist unwichtig. Es geht nur um euch und ihm. Freunde Gottes, die das Angesicht des Herrn sehen und die strahlen, die weggehen und strahlen mit seiner Herrlichkeit. Und das wird dann die Nation verändern. Das wird Österreich verändern. Das wird Mali verändern. Es fängt mit jedem Einzelnen von euch an. Wie können wir erwarten, dass die Verlorenen zu uns kommen, wenn wir nicht wie Jesus sind? Wenn wir nicht strahlen mit seiner Herrlichkeit? Haben wir wirklich was, was die Verlorenen haben wollen? Haben wir wirklich, sehen sie in uns etwas, was sie nicht haben, was sie wollen? Jesus, komm. Heiliger Geist, vergib uns, wie wir dich behandeln. Vergib uns, Heiliger Geist, dass wir dich nur als Kraft behandeln, dass wir dich herumkommandieren. Vergib uns, Heiliger Geist. Wir wollen dich kennen, Heiliger Geist. Wir wollen Partner sein mit dir, wie wir berufen sind. Wir wollen dich kennen. Heiliger Geist, wir wollen Gemeinschaft mit dir haben. Danke, dass du in ihnen wohnst. Durchdring uns ganz. Wir wollen dich kennen, wir wollen dich wirklich kennen, wir wollen dich wirklich kennen. Oh, Heiliger Geist, du bist derjenige, den Vater uns offenbart, der Jesus uns offenbart, der uns zuflüstert, was im Himmel gesprochen wird. Vater, wir wollen wie kleine Kinder zu dir kommen. Seht ihr in der Entfernung den Thron mit dem Vater. Seht ihr ihn ganz hinten in der Entfernung den Thron mit dem Vater. Könnt ihr auf ihn zugehen? Oder habt ihr Ketten an euren Beinen, die euch abhalten, vorwärts zu gehen? Oder gibt es Dinge, die euch zurückhalten, vorwärts zu gehen, die euch wichtig sind, die eure Augen ablenken? Geht auf ihn zu. Ihr seid nicht würdig. Stimmt. Keiner von uns ist würdig. Aber wir sind gewaschen mit dem Blut Jesu. Und wir dürfen auf ihn zulaufen. Lauft auf ihn zu. Werft ab die Dinge, die euch hindern zu laufen. Werft diese Dinge ab. Werft die Dinge ab. Bittet um Vergebung, die Dinge, die euch zurückhalten. Vergib uns, Herr, dass wir keine Zeit für dich haben. Vergib uns, Herr, dass wir so viel von dir erwarten und nicht einmal Zeit mit dir verbringen. Vergib uns, Herr, dass wir nur mit Bittlisten kommen, dass wir dir nicht mal zuhören. Oh, reinige uns, Herr. Vater, nimm uns in deine Arme. Nimm uns in deine Arme. Nimm uns in deine Arme, Vater. Lass uns eintreten in deine Herrlichkeit. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Wir wollen dein Angesicht sehen. Herr, wenn David es konnte, wie viel mehr wir, die wir den Heiligen Geist in uns haben. Zeig uns deine Herrlichkeit. Zeig uns deine Herrlichkeit. Oh Jesus, mehr wie du sein, mehr so wie du sein, Jesus, mehr so wie du sein. Lass uns transparent sein, dass du in uns sichtbar wirst. Seid ihr noch hier und noch nicht im Himmel. Aber zuerst seid ihr berufen, Freunde Gottes zu sein. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke für diese Armee hier, Herr. Danke für diese Armee. Oh, Herr, komm herab mit deiner Herrlichkeit. Herr, lass dein Feuer auf uns fallen. Lass dein Feuer auf uns fallen. Dein Feuer, das alles verzehrt, was dir nicht gefällt. Lass dein Feuer auf uns fallen, dass unsere Herzen neu angezündet werden. Mit Leidenschaft für dich, Herr, dass wir nicht genug haben mit dem, was wir von dir haben. Herr, wir haben nicht genug von dir. Wir müssen dich besser kennen, mehr sein wie du. Komm mit deinem Feuer, Herr. Verzehre uns mit deinem Feuer, Jesus.